herzlich willkommen beim Teletrust Podcast. Heute mit dem spannenden Thema digitale Identität. Ich habe mir natürlich Unterstützung dazu geholt. Für mich diesmal eine große Herausforderung, Markus und Markus, und bitte nicht zu verwechseln mit Klaus und Klaus, das ist jemand anders. Insoweit freue ich mich erstmal, euch beiden willkommen zu heißen. Wir versuchen das so ein bisschen zu unterteilen. Wir haben einmal den Markus aus Wien und dann den Markus aus Berghamen. Und ich würde einfach mal vorschlagen, ihr stellt euch mal beide vor und wir starten einfach mal im Ausland in Wien. Von daher, Markus, wer bist du, was machst du und ja.
Gerne, guten Tag und hallo. Wie angekündigt, mein Name ist Markus Wessel. Ich lebe in Wien, man hört es natürlich sofort, aus Österreich. Bin seit 8 Jahren glücklich verheiratet, habe 2 Söhne und bin jetzt seit 4 Jahren Geschäftsführer der A-Trust GmbH mit Sitz in Wien. Beruflich, also ich kann natürlich jetzt noch weitermachen, sehe ich mich selbst als eine Art Brückenbauer. Also dank meiner Ausbildung und meiner, sag ich mal, internationalen Berufsausbildung bei und auch bei Erfahrung bei Unternehmen wie Rode und Schwarz oder Frequentes stelle ich, denke ich, eine gute Verbindung sowohl zwischen der Technik und Wirtschaft, aber auch zwischen Ost- und Westeuropa her.
Wunderbar. Ja, vielen Dank erstmal dir, Markus. Und dann switchen wir mal nach Berghamen. Markus, magst du dich auch kurz vorstellen?
Sehr herzlich gerne. Auch von mir ein Hallo in die Runde. Fange ich auch vielleicht zu meiner Person noch etwas an. Ich selber bin verheiratet seit mittlerweile 34 Jahren, Vater von 2 erwachsenen Söhnen, beruflich schon seit mehr als 22 Jahren im Bereich von digitalen Signaturen alt unterwegs. Ich verantworte bei der Intasis, das ist ein Softwarehersteller für Software zur Anwendung von elektronischen Vertrauensdiensten bei der Intasis und verantworte dort den Vertrieb.
Wunderbar, auch dir nochmal vielen Dank und herzlich willkommen, ihr beiden. Ja, ich habe ja im Vorfeld überlegt, Thema digitale Identität. Ich glaube, es wird ja um ein so vieles wichtiger nochmal in der Zukunft, wenn wir über Deepfakes und Sonstiges reden und man gar nicht mehr unterscheiden kann, ist derjenige gegenüber wirklich derjenige gegenüber. Insoweit wäre vielleicht erstmal so als Einstieg die Frage, wo stehen wir gerade eigentlich und welche Beispiele gäbe es vielleicht, wo etwas gut läuft? Ich merke schon, die Frage wird zu lang. Und wo etwas schlecht läuft. Aber vielleicht fangen wir erstmal damit an, wo stehen wir gerade und vielleicht fangen wir da mal in Wien an. Wir versuchen mal hin und her zu switchen.
Ja, also wenn wir jetzt Best Practice Beispiele nennen können, dann kann man sicher sagen, dass die digitale Identität, so wie sie heute da ist in Österreich, auf jeden Fall eine hohe Akzeptanz durch, sage ich jetzt einmal, 3 wesentliche Faktoren erreicht hat. Erstens einmal, sie ist benutzerfreundlich. Die Services und die Systeme sind so konzipiert eben, dass man sie ohne großen technischen Aufwand nutzen kann. Und vor allem, dass es natürlich den Alltag der Bürgerinnen und Bürger erheblich erleichtert. Aber auch ihre breiten Anwendungsmöglichkeiten. Eben, man kann über 200 E-Government-Services in Österreich mittlerweile nutzen. Und vor allem, was wichtig ist, die kostenlose Nutzung für die Bürger bzw. Bürgerinnen in Österreich. Das heißt, der Endbürger zahlt nichts für eine digitale Identität, aber auch nichts für eine qualifizierte elektronische Signatur. Ja, und was man noch dazu sagen kann, von Anfang an waren diese Anwendungsbereiche dieser digitalen Dienste breit gefächert und für den Alltag der Menschen eben, wie erwähnt, relevant. Zum Beispiel für die Beantragung von Sozialleistungen oder im Gesundheitswesen ist die digitale Identität wirklich in viele Lebensbereiche mittlerweile in Österreich integriert. Und das hat natürlich praktische Nutzen und auch die Wahrnehmung, muss ich sagen, in Österreich der digitalen Identität und der qualifizierten elektronischen Unterschrift als praktisches Werkzeug im Alltag ist sicher viel höher als in Deutschland, soweit jetzt einmal einleitend.
Okay, ja, super. Ich werde gerade ganz neidisch hier in Deutschland sitzend. Ich kann es mir aber vermutlich genauso vorstellen. Also auch hier gibt es ja den digitalen Ausweis. Ist das letztendlich das Gleiche, was in Österreich gemacht wurde? Oder ist das nochmal eine Paralleluniversum? Ist es was anderes als der Ausweis in Österreich?
Wie du schon gerade gesagt hast, ich blicke auch etwas mit Neid nach Österreich rüber, denn dort sind viele Dinge schon elektronisch in Richtung der EID und halt auch der Anwendung von elektronischen Vertrauensdiensten viel verbreiteter als in Deutschland. Wir haben noch keine EID in irgendeiner Wallet, sondern wir haben den deutschen Personalausweis, der eine EID beinhaltet, wo man sich auch aus meiner Sicht, ehrlich gesagt, viele, viele Jahre alles dazu beigetragen hat, dass man ihn nicht nutzbar macht. Von den gesamten Aufwendungen, die es gab, spezielle Kartenleser, die man braucht. Viel später kam man erst dazu hin, dass man auch diesen eventuell mit dem Smartphone auslesen kann. Das ist aber in der Tat in den letzten Jahren doch erheblich in Bewegung gekommen, auch wenn immer mal wieder Dinge, die vernünftig waren, dann abgeschaltet worden sind, wie zum Beispiel PIN-Rücksetzungsbrief hier in Deutschland. Aber letztendlich glaube ich, die Aktivitäten, die wir auch jetzt in Deutschland haben, in Richtung der EID-Wallet der EU, dass wir jetzt hier tatsächlich auf einer vernünftigen Strecke sind, dass wir bis 2027 auch die Dinge umgesetzt haben, um dann halt auch in Deutschland ein EID-System halt zu haben, was tatsächlich genutzt werden kann und auch so komfortabel, wie das System gerade in Österreich genutzt werden kann.
Das wäre auf jeden Fall sehr schön. Ich habe gerade gedacht, 2027 wäre fast zu schön, um es zu glauben. Wir sind ja in manchen Dingen nicht immer die schnellsten, um es vorsichtig auszudrücken. Glaubst du daran?
Ja, gut. Wir können ruhig aus deutscher Sicht sagen, wir glauben nicht dran. Ich kann mich noch sehr gut zu der EIDAS 1.0 erinnern, als wir die in Deutschland diskutiert haben. Da haben auch sämtliche Beteiligten gesagt, lass die mal in der EU machen, das kommt nie. Das werden die nie zu dem Zeitpunkt schaffen, weil es sind ja noch nicht alle Dinge geregelt. Wir müssen noch darüber sprechen. Und die EU hat sich da überhaupt nicht drum gekümmert. Die Verordnung war, glaube ich, 6 Monate später als ursprünglich avisiert in Kraft getreten. Und das über einen Zeithorizont, glaube ich, von annähernd von 9 Jahren. Das ist eine Punktlandung. Und sie wurde umgesetzt. Sie wurde gesetzt. Wir sind hier nicht alleine, dass wir sagen können, wir kriegen das nicht hin mit der EID, sondern das ist ein europäisches Vorhaben. Und deswegen gehe ich auch hier wieder davon aus, dass 2027 tatsächlich stattfinden wird und wir die Lösung haben werden.
Okay, hört sich super an. Kann ich mir so vorstellen, können sich die Zuhörer so vorstellen, dass wir im Grunde genommen dann eine Identität haben, die wir, wie du gerade schon sagtest, dann innerhalb von Europa verwenden können. Also eben auch für irgendwelche Rechtsverfahren im Ausländischen, wenn ich dort irgendwas veranstalten möchte. Das ist die Idee oder was sind so die Hintergrundgedanken dazu?
Ja, mir fällt da zum Beispiel ein, also erstens einmal in Österreich rechnen wir auch fix damit, dass wir das Ende 2026 schaffen, weil es sollten jetzt im Herbst die Durchführungsakte kommen, die dann auch technischer, genauer spezifizieren, wie eben die Integration in die Wallet aussehen soll. Und es wird ja schon an der Wallet gebaut, längere Zeit von mehreren Konsortien. Und wenn diese Durchführungsakte dann draußen sind, die ersten, das wird schon einmal ein Meilenstein sein, weitere folgen dann noch. Aber es ist auf jeden Fall realistisch in Österreich, vor allem auch deswegen, weil wir mit der ID Austria und der Ausweisplattform schon zwei, sag jetzt einmal, Tools, Werkzeuge haben, die, wo wir hoffen, nicht so viel abgeändert werden müssen, eben konform zu den Durchführungsakten, dass man dann relativ rasch diese auch als die österreichische Wallet verwenden kann. Und weil du gefragt hast, wie kann man das international in der EU, EWR nutzen, erstens einmal ganz praktisch, ich zum Beispiel als Student, ich muss mich melden, gehe jetzt nach Estland studieren und kann meine österreichische Wallet im Zuge des E-Governments in Estland oder in Lettland, Litauen, dergleichen eben nutzen und brauche nicht vor Ort eine andere Bürgerkarte oder eine andere Identität mir holen, die ich auch gar nicht kriege, weil ich ja nicht Staatsbürger des anderen Landes bin. Aber ich kann so sofort das komfortable E-Government, was ich im Heimatland nutze, auch in den anderen Ländern, sofort es angeboten wird, vor Ort auch nutzen.
Das hört sich ja wirklich so an, als dass ihr in Österreich dort wirklich schon einen tollen Sprung habt, letztendlich auch als Vorbereitung eben für die nächsten Schritte. Kannst du identifizieren oder ein paar Kernpunkte nennen, warum das bei euch so gut funktioniert hat im Land?
Das hat wahrscheinlich historisch zu tun, dass wir sehr früh begonnen haben. Also die A-Trust wurde zum Beispiel bereits im Jahr 2000 gegründet und es gibt seit 2003 die Bürgerkarte. Das war noch eine klassische physische Karte, wie vorher Markus eben auch gesagt hat, mit Treiber und mit Kartenleser und dergleichen. Also schon 2003 war das hier in Österreich und auch vor allem kostenlos für die Bürger verfügbar. Und dann seit 2010 gibt es auch dann die Handysignatur auch auf der mobilen Handy eben, wo man mit der eigenen App ohne einer eigenen Karte eben schon E-Government nutzen konnte, eben den zweiten Faktor über eine App und dergleichen. Das heißt, man war da technologisch so ein den letzten Jahrzehnten, kann man sagen, voraus. Und das haben wir natürlich jetzt nach wie vor als Vorsprung, was jetzt auch die Wallet betrifft. Aber man muss auch dazu sagen, es kann natürlich auch viel Überraschung in den Durchführungsakten noch drinnen stehen, technische vor allem, die dann auf uns zukommen, vor allem Mitgliedstaaten. Also es kann leicht sein, dass auch wir in Österreich noch das eine oder andere an der bestehenden Lösung, die wir jetzt haben für die IoT, noch abändern müssen.
In die andere Richtung gedacht, Markus in Bergham, hast du eine Idee, warum es uns in Deutschland so schwer fällt? Haben wir zu spät angefangen oder gibt es vielleicht auch andere gute Gründe, warum das bei uns so lange gedauert hat oder dauert?
Naja, spät angefangen haben wir in der Tat nicht. Wir waren eine der ersten mit in Europa, die ein Signaturgesetz und Signaturverordnung halt hatten. Unser neuer Personalausweis, wie er seinerzeit halt hieß, war auch schon relativ früh verfügbar. Nur glaube ich, hat es uns in all diesen Dingen eine Sache schwer getan, nämlich, dass wenn wir etwas Neues machen wollen, wir als Deutsche, dann wollen wir es richtig und vernünftig und sicher machen. Und zwar so sicher machen, der Personalausweis, den wir haben, die EID da drauf, ist ohne Zweifel eines der sichersten und vertrauenswürdigsten in der gesamten EU, was dazu geführt hat, dass sie kein Mensch benutzt hat. Ich kann mich noch sehr gut auf einer CeBIT seinerzeit erinnern, wie man dem BSI vorgeworfen hat, naja, da ist ein NFC-Chip drin, der kann ausgelesen werden, der Chaos Computer Club hat da Unsicherheit verbreitet, obwohl das Ding doch eigentlich sehr, sehr sicher war. Genauso sicher hatten wir ein Signaturgesetz, was dazu geführt hatte, dass sich Signaturen in Deutschland überhaupt nicht verbreiten konnten, weil es so kompliziert war und man zertifizierte Softwarekomponenten brauchten und, dass es eigentlich für den Anwender kein Fortschritt war, kein Komfort war, diese Dinge zu benutzen. Und erst mit der EIDAS aus meiner Sicht, also dass das ganze Thema für uns europäisch wurde, wo es auf einmal dann auch hieß, wir können auch mit Lücken im System leben, wir müssten sie bloß erkennen und dann später diese Lücken dann halt auch wieder stopfen. Aber wir machen von vornherein nicht alles sofort dicht und zu und wie auch immer, sondern wir versuchen, ein Ökosystem zum Laufen zu bringen, kontrollieren dieses System, verbessern dieses System permanent. Erst damit sind wir in den Bereich hineingekommen, dass Lösungen draußen akzeptiert werden im Markt. Signaturen ist heute kein böses Wort mehr, sondern auch in dem gesamten deutschen Markt eigentlich schon bekannt. Also von daher hat sich über die EU auch bei uns einiges geändert.
Ich kann mich auch noch an die Erfahrung erinnern. Ich habe auch relativ früh tatsächlich diesen elektronischen Ausweis gehabt und A, es waren wenig Anwendungen in der Anfangszeit, die man nutzen konnte. B, ich glaube, ich habe, trotz dass ich Informatiker mal irgendwann gelernt habe, immer ungefähr eine halbe Stunde gebraucht, bis ich entweder erfolgreich war oder so frustriert war, dass ich mir dachte, okay, ich fülle jetzt doch den Zettel aus und renne dann zum Amt. Ich habe allerdings, jetzt ist wirklich ganz gemein, nicht das Gefühl, dass das viel besser geworden ist. Jetzt gibt's das mit dem Handy und sonstiges oder mache ich was falsch? Auch das will ich jetzt gar nicht ausschließen. Wie ist da deine Erfahrung? Also in Österreich habe ich schon gehört, es ist alles jetzt sehr einfach und komfortabel, aber vielleicht gibt's da ja auch noch ein paar Knackpunkte, worüber wir reden können. Aber wie ist deine Erfahrung in Deutschland dazu? Vielleicht bin ich, habe ich gesagt, mache ich was falsch.
Nein, machst du garantiert nicht. Es ist in der Tat so, dass wir uns weiterhin an einigen Stellen sehr, sehr hart tun, obwohl wir vom Bundesinnenministerium geförderte Projekte in Richtung EID haben, wo wir auch vieles Positives herausnehmen können, ist so im Allgemeinen erstmal wieder so ein Rückschritt zu merken. Also man hatte ja versucht, dieses PIN-Rücksetzungsverfahren zu vereinfachen, dass also die Menschen, die heute gar nicht mehr wissen, wo habe ich denn meinen PIN-Brief zum Personalausweis gelassen, wie kann ich den überhaupt aktivieren? Da gab es ein sehr komfortables Verfahren, was jetzt kurzzeitig wieder eingestampft worden ist, was wiederum diesen Gang zur Behörde notwendig macht, dass ich den aktivieren kann. Und wenn ich 2027 anspreche, dann wird das jetzt in den nächsten 2 Jahren für uns immens wichtig sein, dass wir die Bürger abholen, sehr einfach abholen, weil wir werden die EID von dem Personalausweis brauchen, um ihn in die Wallet hineinzukriegen. Und von daher muss bereits jetzt aus meiner Sicht und ich denke auch aus der Sicht der weiteren Fachwelt, muss es Marketing geben, muss es angereizt werden, dass ich mir die EID auf dem Personalausweis aktiviere, damit ich dann auch diesen Schritt halt tun kann. Und das sind alles Dinge, da stimme ich dir leider zu, da tun wir uns weiterhin in Deutschland sehr, sehr hart.
Okay, das beruhigt mich so ein bisschen, zumindest zu meiner Person, aber trotzdem ist es natürlich sehr schade. Vielleicht auch da nochmal der Versuch, in den Spiegel zu schauen. Was genau ist anders in der Lösung in Österreich? Warum scheint das dort wesentlich besser zu funktionieren?
Ich glaube, wenn ich mir das so anhöre, kann ich herausarbeiten, dass ein großer Unterschied, der es erfolgreicher gemacht hat in Österreich. Also wir haben jetzt die ID Austria seit Dezember 23. Davor hatten wir die Handysignatur über viele, viele Jahre. Aber die ID Austria ist eben der Nachfolger. Und bei der Handysignatur dazu mal war es einfach, diese digitale Identität zu erlangen. Also man konnte eben über einen Registration Officer, den wir zum Beispiel ausgebildet haben, der konnte dann vor Ort bei der Wirtschaftskammer, bei den Notaren, bei vielen, vielen Stellen in Österreich, also es waren wirklich über 1000 Stellen, konnte man, wenn einer eben ein geschulter Registration Officer den Ausweis und die Identität der Person eben geprüft hat, konnte er diese Handysignatur vergeben. Das heißt, man konnte damals sehr einfach zu dieser digitalen Identität kommen und konnte dann eben schon E-Government nutzen und auch qualifiziert signieren. Und diese ein Teil davon, also viele davon haben das auch über Finanz Online sich eben über die Behörde damals ausstellen lassen und alle, die damals schon behördlich sich das geholt haben, sind dann automatisch auch jetzt in die ID Austria überführt worden. Aber früher war eben das viel, viel einfacher und darum hat die Nutzung einfach begonnen. Jeder hat sich damit auseinandergesetzt, hat das schon probiert. Und jetzt ist es natürlich auch strenger, weil du gesagt hast, welche neuen Herausforderungen haben wir in Österreich. Die ID Austria kann jetzt nur mehr behördlich eben ausgestellt werden. Das heißt, ich muss auf eine Passbehörde, ich muss auf eine Landespolizeistation, ich muss jetzt seit kurzem kann ich auf eine Stellungskommission vom Bundesheer eben mir dort die ID Austria holen. Das heißt, es gibt wirklich beschränkte Möglichkeiten, wo man sich bei einer Behörde, Art Behörde, sich eben physisch diese digitale Identität holen muss. Also von dem her ist es jetzt schwieriger, aber wie gesagt, viele konnten von der Vergangenheit, wo sie schon eine digitale Identität hatten, diese überführen und somit haben wir in Summe also knapp 3 Millionen Nutzer dieser digitalen Identitäten in Österreich.
Ja. Gut, aber letztendlich scheint ja auch das Thema Finanzierung, also zu sagen, ich mache das kostenlos, damit senke ich natürlich auch die Hemmschwelle, weil der Ausweis in Deutschland ist ja so oder so schon relativ teuer. Die E-Funktion tut dann, glaube ich, nicht noch zusätzlich weh, bin ich jetzt gar nicht so sicher, das letzte Mal ist ein bisschen her, aber natürlich macht dieses kostenlos wahrscheinlich das schon mal wesentlich attraktiver und senkt die Hürde dann auch an dem Punkt, ne?
Bestimmt. Also ich glaube, das war eine dazumal strategisch sehr kluge Entscheidung der österreichischen Bundesregierung, das kostenlos anzubieten den Bürgerinnen und Bürgern. Und natürlich die Unternehmen in dem Ökosystem, wie eben die Vertrauensdienstanbieter und dergleichen, die haben natürlich dann vom Staat eine Vergütung dafür bekommen. Also die natürlich haben dafür, aber der Staat hat da im Prinzip von Steuergeldern das gefördert, um natürlich die Digitalisierung zu fördern, weil sie auch meiner Meinung nach dazu mal schon gewusst hat, dank der voranschreitenden Digitalisierung hat der Wirtschaftsstandort Österreich dann natürlich große Vorteile und den, glaube ich, hat er auch dadurch gehabt bis heute.
Mhm. Also ich würde sagen, cleveres Investment, definitiv. Ja, macht Sinn. Ja. Habt ihr, also nein, ich weiß, ihr habt darauf eine Antwort. Ich überlege immer, wie kann man auch die persönliche Identität, digitale Identität verbinden wiederum mit Unternehmen, weil wir alle ja auch im Berufskontext viel mit anderen Personen in anderen Unternehmen arbeiten und spätestens da wird es ja schwierig. Gerade, ich hatte es im Vorwort gesagt, Deepfake. Wie können wir zukünftig sicherstellen, dass bei einer Videokonferenz, also vielleicht sitze ich auch gerade gar nicht mit Markus und Markus zusammen, sondern mit Andreas und Peter, wer weiß. Wie können wir zukünftig sicherstellen, dass das sicher ist? Und gibt es da Verbindung zwischen der persönlichen Identität auf der einen Seite und der Identifizierung in der Unternehmensseite? Oder sind das zwei wirklich völlig getrennte Paar Schuhe?
Ja, in der Tat. Also die EID ist ja in der EIDAS ein wesentlicher Schwerpunkt. Aber daneben gibt es sogenannte Vertrauensdienste oder sowas wie Siegelsignatur und Zeitstempel, Prüf- und Bewahrungsdienst stand heute mit hinzugehören. Aber die EIDAS 2.0 hat genau diesen Gap, den du gerade genannt hast, auch erkannt und hat gesagt, es wird jetzt also einen weiteren Vertrauensdienst geben, der nämlich Attribute festlegen kann. Sprich, über einen Vertrauensdienst wird zum Beispiel in Registern dann halt nachgeguckt, ist der Carsten tatsächlich der Geschäftsführer von dieser GmbH? Ist er das jetzt in diesem Augenblick? Das heißt, es wird eine Verbindung zwischen einer natürlichen Person und seiner Funktion dann halt hergestellt, sodass ich dann halt mich auch als der Geschäftsführer, der Arzt, der Rechtsanwalt identifizieren kann und ich sozusagen die beruflichen Attribute dann bei dieser Identifizierung gleich mitbekomme. Sicherlich wird jetzt hier gerade im deutschen Bereich wieder sehr stark die Frage aufkommen, wie kriegen wir das alles gelöst, weil da müssen die Register ja eine Schnittstelle haben. Das Ganze, dadurch, dass es ein Vertrauensdienst ist, wird es ja auch von der entsprechenden Aufsichtsbehörde überwacht. Das heißt, es ist sicher und vertrauenswürdig, was da kommen wird. Aber ich denke auch gerade in diesem Bereich, da wird es noch viel zu tun geben, auch gerade auf der technologischen Seite zu tun geben, weil ich mir vorstellen kann, dass unsere Register, die wir haben, auf so etwas bei Weitem nicht vorbereitet sind.
Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Aber es hört sich schon super spannend an, dass das mitgedacht ist, dass man genau diese Herausforderung auch eben zwischen diesen beiden Bereichen zusammenkriegt. Gibt es da in Österreich schon weitere Schritte in dem Thema oder ist das letztendlich dann auch aufgesetzt auf der allgemeinen Vorschrift?
Natürlich ist das aufgesetzt auf der allgemeinen gemeinsamen EU-Verordnung EIDAS 2.0. Österreich, glaube ich, hat einen Vorteil, dass wir im Vergleich zu Deutschland nicht so föderalistisch aufgebaut sind und wir haben auf jeden Fall gute staatliche Register in hoher Qualität. Also zumindest wird uns das so von den Behörden immer wieder kommuniziert, dass wir eben sehr viele Register haben und die werden schon seit mehreren Jahren bei uns zum Beispiel Unternehmensserviceportal zusammengeführt, in einer Plattform aufbereitet und eben auch den Unternehmen jetzt im Zuge der ID Austria diese Attributnutzung auch zur Verfügung gestellt. Also klassisch ein Unternehmen, zum Beispiel wie ein Kreditschutzverband, der Unternehmen prüft, meldet sich hier beim Unternehmensserviceportal, das Bundesministerium für Inneres prüft, darf diese Firma auf die und die Attribute zugreifen, was ist der Hintergrund und. Und wenn Sie eben sehen, dass das möglich ist, dann können Attribute wie Wohnadresse, Geburtsdatum und Nationalität und dergleichen, also da kommen wirklich laufend neue Attribute dazu, auch Zweitwohnsitz und dergleichen. Auch die Funktion, wenn einer Geschäftsführer oder Prokurist ist, kann das an das Unternehmen übergeben werden. Immer mit der Grundvoraussetzung, dass dann der Bürger dann in der ID Austria sieht, eben das Unternehmen A, B, C möchte die und die Attribute von mir haben und ich als Bürgerin, Bürger das auch freigebe. Erst dann bekommt eben dann das Unternehmen meine persönlichen Attribute über die ID Austria in der Zukunft, über die Wallet. Also da wird schon sehr viel gemacht und da kommt auch bestimmt noch sehr viel auf uns zu.
Du hast, glaube ich, also du hast ganz viel Spannendes gesagt, aber zwei Punkte fand ich jetzt gerade wirklich für mich auch nochmal ganz spannend. Also A, finde ich sehr, sehr gut, dass der Bürger selber nochmal die Freigabe macht, weil das, glaube ich, für das Thema Vertrauen in so ein System natürlich extrem wichtig ist, zu wissen, was, wann, wer auf diese Daten zugreift und nicht das Gefühl zu haben, ich bin dem komplett ausgeliefert. Also das finde ich sehr, sehr spannend. Das Zweite habe ich gedacht, aber du hast es gerade auch nochmal bestätigt, eben Thema Föderalismus in Deutschland, was ganz viele wichtige Vorteile für uns hat, aber gerade im Bereich Digitalisierung und auch dieser digitalen Identität uns natürlich wirklich das Leben etwas schwerer macht. Ich weiß gar nicht, wird das in Deutschland ähnlich werden, dass wir dort eben auch mit Freigabeverfahren und sonstigem arbeiten? Wisst ihr das?
Na, wir können ja etwas in die Geschichte zurückgucken. Wer die EID nutzt, heute vom Personalausweis, da geschieht genau das, was Markus auch gerade gesagt hat. Ich werde darüber informiert, welche Bestandteile meiner EID zu diesem Unternehmen übermittelt werden. Das kann eine einfache nur plus 18 Freigabe sein. Da geht kein Name, kein Nichts rüber, sondern nur, das ist ein Erwachsener oder jenseits der 18 Jahre bis hin, dass also die kompletten Ausweisdaten übermittelt werden. Aber das ist also hier auch in Deutschland schon vorgesehen, dass ich darüber informiert werde, dass dieses Unternehmen jetzt folgende Informationen von mir haben will. Und in der Vergangenheit war es auch in der Tat so, dass also hier die Aufsicht, wer also hier den Personalausweis auflesen wollte, dass die Aufsicht da drauf geguckt hat, gefragt, welche Informationen wollt ihr denn haben? Und auch hier das Recht hatte, dass sie gesagt haben, nein, an diese Informationen brauchst du für deinen Geschäftszweck nicht drankommen. Da reicht das plus 18. Da reicht der Vor- und Nachname, da reicht auch vielleicht der Ort. Da brauche ich eben nicht das Geburtsdatum. Also da gab es auch in der Vergangenheit schon einige sinnvolle Regelungen und wie Markus auch gerade gesagt hat, werden davon sicherlich auch sehr, sehr viele in das neue System halt überführt werden, weil es heißt ja nicht umsonst Vertrauensdienste und wir wollen EU-weit einen Vertrauensraum aufbauen, so dass man wirklich sagt, ich habe das Vertrauen zu dieser EID, ich habe das Vertrauen zum gesamten Ökosystem, ich habe zu dem das Vertrauen zu dem mit halt digitalen Signaturen geschützten Dokumenten, dass sie unverändert sind und tatsächlich von dieser Person entweder juristisch oder natürlich dann auch tatsächlich stammen.
Wird diese digitale Identität dann auch als mein Ausweis gültig werden? Weil das ist momentan, wenn ich gucke, ich bezahle mittlerweile mit meiner Uhr, ich habe tatsächlich Uhr und Handy. Das sind die beiden Dinge, die ich brauche, dann bin ich glücklich, und Strom irgendwann, sonst wird es schwierig. Aber ansonsten bin ich glücklich, aber ja, das, was ich brauche, ist natürlich immer noch mein Ausweis, oder wenn es weiter weggeht, vielleicht auch mal den Reisepass. Wird das damit Geschichte?
Also wenn ich da zu Österreich was sagen darf, wir haben in der Ausweis-App, also es gibt zwei Apps bei uns in diesem Ökosystem, und der Ausweis-App gibt es mittlerweile den digitalen Zulassungsschein, also außer man hat ein Firmenfahrzeug, aber als natürliche Person habe ich den schon digital in dieser App drinnen. Ich habe seit letzten Dienstag den digitalen Identitätsausweis drinnen, also sprich Personalausweis. Das heißt, ich kann hier meine Identität, meinen elektronischen Ausweis der Behörde, aber auch Dritten zeigen. Also es gibt für Dritte wiederum zum Beispiel für Türsteher oder dergleichen eine Lese-App, eine Ausweis-Check-App, und der kann sie runterladen. Alles kostenlos und kann somit mit einem QR-Code, den ich dann hier auf meinem Telefon herzeigen kann, kann er das einlesen, und ich muss natürlich wiederum freigeben, ich übergebe diese Daten an den und den, der sie lesen möchte. Somit kann man wirklich schon ohne Brieftasche unterwegs sein, weil ich habe den Zulassungsschein, digitalen Führerschein habe ich vorher noch nicht erwähnt. Für die Schüler gibt es schon den digitalen Schülerausweis. Also man kann momentan in Österreich wirklich schon seit letzte Woche ohne Brieftasche unterwegs sein und mit dem Auto auch fahren. Was natürlich jetzt noch beschränkt ist, diese Ausweise, diese digitalen Ausweise gelten nur in Österreich. Derzeit einmal, aber natürlich mit dem Ziel, dass diese digitalen Ausweise dann auch zukünftig in der ganzen EU-EWR-Raum auch Anwendung und Gültigkeit finden. Ja.
Das freut mich wahnsinnig für Österreich. Ich werde nur immer neidischer, merke ich gerade. Ich glaube, der Versuch, den Führerschein digital zu machen in Deutschland, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt lange nicht mehr geschaut, aber es gab ein kurzes Aufflammen, eine App. Ich glaube, dann sind alle Server zusammengebrochen wegen der Last. Mag alles jetzt nicht stimmen, das war das, was ich so ein bisschen mitbekommen habe in den Headlines, und seitdem lange nichts mehr gehört. Vielleicht geht das mittlerweile aber auch, wissen wir da mehr?
Ich finde sogar gut, dass einige Dinge bei uns in Deutschland, wie der digitale Führerschein, etwas gescheitert sind, weil jetzt können wir uns darauf fokussieren, wie wird der digitale Führerschein, der digitale Sozialversicherungsnachweis und in Zukunft im Zusammenhang mit einer EID-Bullet aussehen. Also da könnte man jetzt auch sagen, da haben wir vielleicht den Vorteil, dass wir noch nicht zu viel in alten Ökosystemen drin haben, sondern wir können uns jetzt wirklich darauf konzentrieren, was machen wir jetzt in die Zukunft gerichtet. Und deswegen nochmal, es gab ja auch die Bund-ID, und es gab mal Systeme, wo man über irgendwelche Verfahren Identitäten machen wollte. Ich bin ganz ehrlich, bin froh an einigen Stellen, dass es erstmal gescheitert ist, weil wir sollten uns jetzt wirklich auf das, was EU-weit kommt, konzentrieren und das realisieren.
Das nenne ich mal Optimismus, aber gefällt mir, finde ich gut. Insoweit gucken wir positiv nach vorne, gucken mal, wie sich das gibt und wie wir dann hier auch die Möglichkeiten nutzen können. Super spannend.
Ich kann das nur bestätigen, dass natürlich ein Risiko in Österreich schon besteht, dass, wie anfänglich gesagt, die Durchführungsakte in eine andere Richtung gehen und wir hier vielleicht Investitionen, die mit Steuergeldern stattgefunden haben, revidieren, neu überarbeiten müssen und dergleichen. Also ein Risiko ist hier natürlich schon gegeben. Ja.
Kann ich nachvollziehen. Wie gesagt, ich finde das jetzt auch eine durchaus spannende Sichtweise. Das, was ich eben schon natürlich als großen Vorteil jetzt neben dem, was ihr schon technisch umgesetzt habt in Österreich, finde, ist, dass das einfach schon eine ganz andere, ich glaube, Sichtweise der Bevölkerung auf das Thema besteht. Weil hier ist es nach wie vor, naja, müßig, man geht dann doch aufs Amt, weil irgendwie alles nicht so richtig funktioniert, aus welchen Gründen das auch immer so sein mag. Und das, glaube ich, kostet natürlich hinterher Jahre, die Leute mitzunehmen, sowas aufzubauen, Vertrauen zu schaffen, dass die Leute das überhaupt lernen, dass sie damit ihre eigenen Verwaltungstätigkeiten vereinfachen können. Und das ist neben der ganzen Techniker der Teil, der, denke ich mal, wahnsinnig viel Zeit braucht. Und da seid ihr natürlich in Österreich einfach schon viel, viel weiter. Und wenn das System anderes ist, und Ja, da geht vielleicht auch nochmal Geld verloren, in Anführungsstrichen. Habt ihr aber trotzdem einfach schon mal eure Mitbürger da ganz anders, ja, mitgenommen auf der Reise. Und das ist ja eine Reise, die wir eigentlich dann erst starten, wenn das Ganze einigermaßen funktioniert, dass wir dann hier trotz der ganzen Zweifel und der schlechten Erfahrung nochmal von vorne anfangen und sagen, so, jetzt geht's aber wirklich. Ne? Also hat alles seine Vor- und Nachteile, da bin ich beide, ja.
Ja, das kann ich auch dahingehend bestätigen, dass anders als in Deutschland wir nicht mehr so viel faxen, weil anders als die E-Mail kann ja das Fax auch als, sag ich mal, Dokument, als unterschriebenes, gültiges Dokument verwendet werden. Bei der E-Mail ist das ja nicht so. Und die qualifizierte Signatur in Österreich wird wirklich viel, viel mehr verwendet. Also wir machen pro Monat alle Signaturen gemeinsam 10 Millionen pro Monat, wobei hier auch die Signaturen dabei sind, wenn sich jetzt jemand nur einloggt, das ist auch eine Signatur, oder die Registrierkastenzertifikate, wenn ein Bon eben zertifiziert wird, aber trotzdem 10 Millionen pro Monat, allein wir von etwas, das ist sehr viel. Das heißt, die Leute nutzen die qualifizierte Signatur, um Ausschreibungen eben zu unterschreiben, Dienstverträge und über dieses Portal, was eben kostenlos ist. Und man denkt nicht mehr so an das Fax. Das Fax haben vielleicht noch ein paar Firmen als Backup, aber ich glaube, das in Deutschland, aber da kann vielleicht der andere Markus mehr dazu sagen, dass das Fax noch wichtig im Büro ist. Da war auch eine Bitkom-Studie vor kurzem. 3 von 4 Unternehmen verwenden noch das Fax in Deutschland, weil eben die E-Mail nicht die gleiche Wertigkeit hat, rechtliche Wertigkeit, und die qualifizierte Signatur noch nicht so verbreitet ist. Aber ich gebe das Wort nach Deutschland wieder.
Gerne, danke. Ja, aber es ist eigentlich nicht nur die Signatur, sondern vielmehr, dass wir die Werkzeuge der AI, dass seitdem wir sie haben, nicht tatsächlich richtig wahrgenommen und umgesetzt haben. Weil auch da hatte Österreich schon vor vielen Jahren etwas vorgemacht, dass sie gesagt haben, erstmal die behördlichen Dokumente sind alle digital im Original und erhalten ein Amtssiegel. Das war für mich im Bereich der Digitalisierung von Behörden eigentlich genau der richtige Durchstoß. Ich brauche auf dem amtlichen Dokument nicht denjenigen drauf, der das Dokument freigegeben hat, der mir meinen Bauantrag genehmigt hat oder halt nicht genehmigt hat. Ich will wissen, ist das ein Dokument, was von der zuständigen Behörde kommt und wurde es nicht verfälscht? Und insofern haben wir viele, viele Jahre das qualifizierte Siegel, was die AI das vorsieht, was halt genau die Unterschrift einer juristischen Person ist, in unserer deutschen Gesetzesgebung so gut wie nicht betrachtet. Es gab ein paar ganz kleine Ausnahmen, aber danach ist dann über Jahre nichts passiert. Erst jetzt kommt das so langsam wieder in unserem Online-Zugangsgesetz, was allerdings auch momentan halt ruht, wo dann tatsächlich drin steht, Dokumente einer Behörde, wenn sie qualifiziert gesiegelt sind, kommen der Schriftform gleich und können damit übermittelt werden. Das ist genau das Richtige. Dann hat der Bund noch zum Anfang dieses Jahres in seinem Verwaltungsverfahrensgesetz das Ganze auch nachgezogen. Bundesbehörden dürfen das jetzt auch tun. Und jetzt kommt wieder das Dilemma. Wir haben 16 Länder, die müssen das alle übernehmen. Und wenn man mit denen teilweise spricht oder falls es von denen hört, dann sagen sie ja irgendwie auf Ende des Jahres. Dass das aber einen Boost geben könnte, nämlich dass dann die Digitalisierung in deutschen Behörden schneller vorangeht, weil die Lösungen dahinter einfacher zu bauen sind, das wird leider zu sehr immer noch nicht gesehen. Also von daher, glaube ich, müssen wir einiges tun. Ganz im Gegenteil, wir gehen ja sogar den Weg bei dem sogenannten Bürokratieentlastungsgesetz, glaube ich, wie es heißt, geht man jetzt hin und sagt, die Welt wird dadurch einfacher und schöner, dass demnächst Arbeitsverträge in Textform abgeschlossen werden können. Also man schreibt sich 2 Mails hin und her und damit ist ein Arbeitsverhältnis zustande gekommen. So etwas plant jetzt der Gesetzgeber, damit es möglichst einfach wird. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was auf dieser Basis dann irgendwann für ein Schindluder getrieben wird. Und dann geht der deutsche Gesetzgeber wieder hin und sagt, na ja, für Berufe, wo also hohe Gefahr besteht, dass da Sozialversicherungsbetrug entsteht oder so dieses oder jenes. Da müssen wir dann wieder andere Verfahren einführen. Das macht es in Deutschland auch wiederum nicht einfacher. Also das konsequente Nutzen von Vertrauensdiensten, wie es in Österreich getan wurde, Siegelsignaturen und auch Zeitstempel, das würde uns helfen, würde die Akzeptanz vergrößern und würde dann auch die Digitalisierung in Deutschland wesentlich vorantreiben.
Vielen, vielen Dank. Das hört sich schon fast wie so ein Abschlusswort an. Bevor wir tatsächlich ja schon so Richtung Ende gehen, was gibt's vielleicht noch für wichtige, ja, Gedanken, wichtige Informationen, die wir unseren Zuhörern noch mitgeben? Mal so als offene Frage an euch beide.
Ja, was mir einfällt, ist, die meisten von uns sind ja auch im privatwirtschaftlichen Berufsleben unterwegs und man möchte natürlich auch im Unternehmen die ganzen Vorteile der qualifizierten elektronischen Signatur, des Zeitstempels, des Firmensiegels nutzen. Wie viele andere Vertrauensdienste haben auch wir starke Partnerschaften, sind wir eingegangen eben mit Unternehmen wie zum Beispiel die Intasis, aber auch um andere zu nennen, Authenti, Adobe, DocuSign und Xytras, das sind eben Plattformen, Workflow-Plattformen, wo man als Unternehmen wirklich die qualifizierte Signatur einfach nutzen kann. Ich kann mehrere Dokumente auf einmal unterschreiben. Ich kann es von wo und zu welcher Zeit ich will unterschreiben. Und das Ganze in einer wirklich übersichtlichen, praktischen Plattform und nutze dafür einfach meine digitale Identität, die ich vom Staat bekommen habe, um das zu signieren. Und auch wenn ich so eine digitale staatliche Identität nicht habe, kann man relativ rasch zu einem anderen Zertifikat kommen, das auch mehrere Jahre gültig ist, zum Beispiel über ein Robo-Ident-Verfahren, über ein Video-Ident-Verfahren oder über einen physischen Registration Officer. Und mit diesem Zertifikat kann ich dann eben alle diese Prozesse nutzen und Verträge qualifiziert unterschreiben, was eben der handschriftlichen, rechtlichen der ganzen EU, im ganzen EWR-Raum gleichzusetzen ist. Also man hat da wirklich viele Vorteile und es gibt mittlerweile wirklich viele schöne Lösungen am Markt und da geht es einfach darum, nur wie du gesagt hast, Carsten, man muss es einmal wollen, den Sprung schaffen, aber wenn das Unternehmen den Sprung macht, kann es massiv die Prozesse effizienter machen und auch viel Geld einsparen und viel Nerven vor allem.
Ja, super, genau. Von dir, Markus, in Bergkamp, gibt es noch weitere Gedanken, die du mit reinwerfen möchtest?
Also neben den Anwendungen von elektronischen Vertrauensdiensten und EID gilt es aus meiner Sicht momentan noch in vielen Unternehmungen, dass sie sich wirklich über ihre digitalen Prozesse noch mehr Gedanken machen müssen. Also die Werkzeuge sind alle da, der Werkzeugkasten ist auch aufgeräumt und kann auch halt gewissen Dingen zugeordnet werden, was man wie mit welchem Werkzeug halt machen sollte. Aber in vielen Gesprächen, gerade auch mit Unternehmen, zum Beispiel aus dem Bereich der Logistik, die halt Begleitpapiere an einem Point of Sales quasi erstellen wollen, wo man auch eine Unterschrift abverlangen will, wo ich dann halt den Frachtbrief dann halt elektronisch übermitteln kann, das sind alles ganz fantastische Gedanken, da haben wir auch die richtigen Werkzeuge für, auch die richtigen Applikationen, aber der Gesamt-Workflow steht einfach nicht, weil ich drucke heute aus, das ist immer noch gang und gäbe und irgendwann wird wieder digitalisiert und wenn ich zu einem komplett digitalen Prozess hinkomme, dann habe ich natürlich ganz andere Dinge noch da drin zu tun, wie ich das Ganze machen muss. Und ich glaube, das ist noch so ein Punkt, wo wir mit mehr Begeisterung rangehen müssten, zu sagen, wir wollen diese Prozesse jetzt auch digitalisieren. Das Einführen dann halt von Vertrauensdiensten wie Siegel, Signaturen oder das Abverlangen einer EID, das ist nicht das Hexenwerk in der ganzen Geschichte. Das können wir sehr, sehr schnell bereitstellen, dass es funktioniert, wie es Markus auch gerade angesprochen hat. Ich glaube, eine der größten Hürden ist da drin, dass wir uns klar werden, dass ein analoger Prozess auf einmal komplett digital abgewickelt wird. Und das wird ja anders abgewickelt werden müssen, als wir es heute in Papierform tun. Nur dann erhalten wir auch die gewünschten Effekte, die wir darüber halt haben wollen. Und da ist noch meine Befürchtung, tun wir uns vielleicht in Deutschland, aber ich bin immer doch nur für Deutschland zuständig, tun wir uns auch in den Unternehmungen sehr, sehr hart zu sagen, wir wollen da jetzt also wirklich was ändern. Also weg vom analogen Workflow hin zu einem rein digitalen Workflow. Auf der anderen Seite sehe ich in genügend Unternehmungen, wo das immer mehr vorangetrieben wird, sehr positiv vorangetrieben wird. Und von daher denke ich mal, werden die nächsten Jahre da auch für uns weiterhin noch sehr, sehr spannend sein. Und wir werden noch immer weiterhin noch eine Menge zu tun bekommen.
Das glaube ich auf jeden Fall auch. Super. Vielen Dank auf jeden Fall erstmal an euch beide. Ich könnte jetzt versuchen, oder ich werde mal versuchen, das grob zusammenzufassen. Also es gibt mittlerweile Regelungen, die uns im europäischen Raum in den nächsten Jahren viele positive Dinge bescheren werden. Es gibt ein tolles Vorzeigebeispiel in Österreich, wo viele Dinge, teils erst seit letzter Woche, wenn wir das gewusst hätten, funktionieren. Zumindest im Land brauche ich keinen Ausweis mehr. Ich bin wirklich neidisch und so ein bisschen bei mir das Gefühl, das war eine Runde, wo der Finger in die Wunde gelegt wurde. Sehr hart, aber manchmal tut das ja auch gut. Trotzdem ist ja auch der Vorteil, wie wir mitbekommen haben in der Diskussion, vielleicht wird es schwierig, Dinge, die schon da sind, hinterher an das europäische Verfahren wieder anzudocken. Insoweit haben wir vielleicht ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ja, Ich würde sagen, nicht ganz, aber wie auch immer, es geht in die richtige Richtung, das ist die gute Nachricht. Das Fax wird weniger werden, so hoffen wir alle. Und was für mich wirklich wahnsinnig spannend war, eben genau der Punkt, dass auch zwischen der persönlichen digitalen Identität Schnittstellen geschaffen werden, auch in den wirtschaftlichen Bereichen, die Unternehmen, dass man eben auch nochmal solche Attribute mit dazu bekommt. Insoweit habe ich ganz viel gelernt. Ich hoffe, die lieben Zuhörer konnten auch das ein oder andere mitnehmen. Von daher nochmal vielen Dank an euch beide. Ja, wie immer, wenn noch Fragen sind, wenn ihr Anmerkungen habt, gerne an info@teletrust.de. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis demnächst. Tschüss.